Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mit dem besten Schlagzeug-Solo der Neuzeit starten wir in unseren Fußball-Podcast Nachholspiel. Hallo und herzlich willkommen. Alle, die sich für Fußball interessieren, aber auch für Fußballgeschichte, sind hier genau richtig. Denn wir behandeln Sportereignisse, ganz besondere, und versuchen sie hier in unserer kleinen Runde wieder etwas lebendig zu machen. Das heißt, Olli, Daniel und ich, der Hans, wir werden uns heute einem historischen Ereignis zuwenden und werden darüber sprechen und auch immer wieder mal versuchen, so den aktuellen Bezug herzustellen. Und in unserer Runde können sich natürlich nicht alle vorbereiten, sondern immer nur einer. Und das ist heute der Olli. Der hat auch die Brille auf. Das heißt, der ist heute unser Schlaumeier.
Nicht nur die Brille, auch den Hut, wolltest du sagen. Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Olli, habe mit einigen dieser Nasen auch schon zusammengearbeitet und freue mich sehr darauf, eines der sehr bewegenden und bewegten Themen der Fußballgeschichte heute ein bisschen vorzustellen.
Dann Daniel, stell du dich auch noch schnell vor.
Ja, aber ganz schnell. Und zwar, Daniel mein Name, bin Fußball und letztes Mal habe ich gesagt Technik-Fan. Fan ist ein bisschen hochgestochen inzwischen. Ich hasse Technik, kann ich nur sagen. Diese Aufnahme heute, ich bin schon total durch. Wegen mir, wir haben jetzt schon gefühlt 90 Minuten aufgenommen. Darum soll es aber nicht gehen. Jetzt will ich mich hier ein wenig entspannen und zurücklehnen, wenn Olli von einem ganz besonderen Ereignis erzählt.
Daniel, du schwitzt auch schon richtig. Also wenn wir gerade wirklich 90 Minuten gespielt haben.
Wir müssen auch sagen, draußen sind es, glaube ich, noch gefühlt 45 Grad.
Und wir haben uns die beste Position ausgesucht, nämlich meine Wohnung unterm Dach, um so einen Podcast aufzunehmen. Draußen gehen auch schon die Pflanzen ein. Also das Einzige, was irgendwie noch lebt, ist hoffentlich, sind noch nicht wir am Schluss dieses Podcasts.
Also die Jalousien sind auch runtergeklappt. Es steht viel Technik auf dem Tisch und drei Jungs gucken aus dem Fenster. Man könnte auch denken, dass hier das BKA eingezogen ist.
Also spätestens, wenn dieser Podcast zu Ende ist, bin ich auf jeden Fall gar. Ich fange einfach mal an, Jungs, oder?
Sehr gerne.
Okay, also heute geht es nämlich, es geht darum, lange Zeit war im Shakespeare-Land England die große Frage immer sein oder nicht sein. Vor 53 Jahren, da wurde diese Frage aber von einer anderen abgelöst.
Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch?
Oder doch, ja, das war Rudi Michel, er hat das damals fürs deutsche Fernsehen kommentiert und ich glaube, ihr beide ahnt, worum es geht.
Das hat sich ganz eindeutig nach Wembley 1966 angehört.
Gut, was hat dir den Tipp gegeben? Nein, Quatsch. Ich glaube, eins der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Tor der Fußballgeschichte, zumindest für uns Deutsche, in diesen Tagen, da jährt sich die WM 1966 und insbesondere natürlich dieses Finale, das 53. Mal, und ich finde, dass das doch ein ganz guter Anlass ist, das Ganze mal Revue passieren zu lassen. Denn ich glaube nicht, dass die meisten es wissen, dieses Tor hätte auch anders heißen können. Denn es hätte zum Beispiel auch Madrid, Barcelona oder Olympiastadion-Tor heißen können. Denn es war ein knappes Rennen, wer damals die WM 66 bekommen sollte. Die Bewerber waren Deutschland, England, Spanien. Spanien hat sich relativ bald aus dem Rennen zurückgezogen. So war es nur noch ein Zweikampf zwischen Deutschland und England, und am Ende stand es in einer Kampfabstimmung 34 zu 27 für England. Ich weiß nicht, ob es damals schon Kuckucksuhren und Briefumschläge mit Geld unter irgendwelchen Hotelzimmertüren gab, aber sagen wir einfach mal, damals lief das Ganze 1966 bei der FIFA noch sehr, sehr gesittet ab und England hat das Ganze verdientermaßen bekommen. 16 Mannschaften waren dabei, es war die 8. WM. Ganz kurios war diese Weltmeisterschaft, denn Titelverteidiger Brasilien, vorher bei den Buchmachern haushoher Favorit.
Wie kann denn das sein?
ist in der Vorrunde gescheitert und der Vize-Weltmeister Tschechoslowakei hat sich gar nicht erst qualifiziert. Es gab vier Gruppen. Deutschland, ich zeichne jetzt ein bisschen mal den Weg, ganz, ganz kurz, keine Bange, den Weg.
Also 16 Teilnehmer nehme ich so an, oder?
Genau, 16 Teilnehmer, 4x4 Gruppen, für uns nur zwei relevant, weil A, in der Gruppe A war England und B, in der Gruppe B war Deutschland. Ja. Um diese beiden Mannschaften.
Das macht einfach.
Ja, stimmt. Wie haben sie sich was dabei gedacht? Und das waren auch witzigerweise diese, heute würde man sagen, die Hammergruppen nach dem heutigen Standard. Denn, haltet euch fest, Gruppe A mit England, Uruguay.
Boah, die kenne ich gut.
Die kennst du gut. England, Frankreich, Mexiko. Oh, also das okay. Kann man auf der Zunge zergehen lassen. Zwei europäische Top-Teams und dann einmal Mittel- und einmal Südamerika. Und dann haben wir die Gruppe B mit der BRD. Also es mögen mir alle Politik- und Geschichtsfanatiker bitte verzeihen, wenn ich heute vielleicht mal aus Versehen Deutschland sage und nicht Westdeutschland, was 1966 natürlich.
Es gibt ja auch nach dem Podcast immer den Faktencheck.
Den es gibt den Faktencheck, den großen mit, ja, wie heißt die Dame von Hart aber fair? Ist das Bettina Schausten?
Nee, das ist Bettina Hüsten. Nee.
Auch das gibt es nachher
im auch Faktencheck. Auch das gibt es hinterher im Faktencheck. Wie heißt die Frau, die den Faktencheck macht? Seid gespannt. Also die BRD mit der Schweiz, Spanien und Argentinien. Also auch hier drei Europäer und ein Südamerikaner. Also die Hammergruppen. So viel sei gesagt, Deutschland durchmarschiert. Wie das heiße Messer durch die Butter, vor allem dank Franz Beckenbauer. Was glaubt ihr, wie alt war Franz Beckenbauer damals? Schnellraderunde?
22.
16.
Ja, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. 20. Gerade mal 20 Jahre jung. Er war der überragende Mann in der Gruppenphase. Kein Jahr nach seinem DFB-Debüt, damals übrigens erst 6 Bundesligaspiele. Ich kann mich noch gut dran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr auch, es gab vor ein paar Jahren mal die Phase, wo Spieler so wie Zoltán Sebesgén nach 2,5 Bundesliga-Minuten schon für die Nationalmannschaft nominiert war.
Da war man halt auch sehr verzweifelt.
Ja, wobei so ein Paulo Rink würde uns heute immer noch gut stehen.
Stimmt, ein klassischer Mittelstürmer, den sucht man vergebens. Mhm. Wobei Pierre-Michel Lasogga, wenn er uns jetzt zuhört, denkt, was? Ja, damals, wie gesagt, 6 Bundesligaspiele, weil ja viele ältere ehemalige Spieler sich dann über Ribbeck und Völler und Vogts auch beschwert hatten, dass man immer schon nach so wenig Spielen nominiert wurde, weißt du? Also 6 Bundesligaspiele und schon war der Franz im Dress der A-Nationalmannschaft. Und wir verbinden ja heute Franz Beckenbauer vor allem mit einer Position, nämlich?
Dem Libero.
Dem Sommermärchen und dem bösen Onkel?
Fast. Genau, Libero, aber nichts da Libero. 66 war er im defensiven Mittelfeld, wurde er eingesetzt vom Bundestrainer Helmut Schön. Okay. Diese Position hat er aber sehr offensiv interpretiert. Als Parallele ziehe ich da mal Lothar Matthäus, der hat das Ganze 1990 bei der WM unter Teamchef Franz Beckenbauer genauso interpretiert.
Das wäre es gewesen.
Das wäre es gewesen in Personalunion.
Ja,
der hat... Franz Beckenbauer hat 4 Tore bei dieser WM erzielt, also wirklich sehr beeindruckend. Im Finale bekam er übrigens eine Sonderaufgabe, dazu erzähle ich gleich mehr. Deutschland, wie gesagt, 5-0, 0-0, 2-1, ganz entspannt durch mit 7-1 Tore, Gruppensieger, souverän. Mhm. England, da waren die Fans mit der Leistung nicht zufrieden, 0-0, 2-0, 2-0. Allerdings, ich sag mal so, es ist ein Muster erkennbar bei dieser WM, ihr werdet es im Laufe der nächsten Minuten merken. England hatte einen, nennen wir es mal, Heimvorteil, über den wir noch ein paar Mal stolpern werden.
Die Andeutung geht in die Richtung eher illegal oder?
Ja, beide Tore gegen Frankreich zum Beispiel beim 2-0 waren irregulär. Das erste war, wie man in den englischen Medien später las, blatantly offside, also krass abseits. Und vor dem zweiten Foul war ein deutliches Foul, Ellenbogen ins Gesicht. Das hatte dann auch nicht mehr viel mit britischer oder englischer Härte zu tun. Also England hat sich, klar, 7 Punkte aus 3 Spielen, das ist schon, klingt ordentlich, aber sie haben sich da so ein bisschen durchgewurstelt. Dementsprechend auch die Journalisten und die Fans nicht wirklich zufrieden. Ähnlich war es übrigens dann im Viertelfinale. Die Mannschaften kamen dann nicht ins Achtel, sondern ins Viertelfinale. Und dort hat sich England ähnlich angestellt. Es gab einen umstrittenen Platzverweis, übrigens durch einen deutschen Schiedsrichter. Und das Witzige war, dass der deutsche Schiedsrichter hinterher, als er gefragt wurde, warum er diesen Platzverweis ausgesprochen hat, gesagt hat, es lag an dem gewalttätigen Gesichtsausdruck des Argentiniers.
Oh.
Stellt euch heute mal vor, welche Spieler wären heute vom Platz gestellt worden wegen gewalttätigen Gesichtsausdrucks?
Ah, Moment. Mandzukic?
Ja, unter anderem.
Dann würde ich auf jeden Fall zu, kennt ihr den Innenverteidiger?
Der hätte ich jedes Spiel vom Platz gestellt.
Also die Innenverteidigung von Besiktas, also mit Gary Medel, der Kapitän von Chile und vor allem auch mit dem Vida, den ihr
aus
Kroatien
mit dem blonden
Sumo-Ringer-Zopf. Die sehen beide, also nicht despektierlich gemeint, wie so richtig hartgesottene Gebrauchtwagenhändler aus.
Ja, auch Gesichts- oder zumindest Hals tätowiert und so weiter. Ja.
Stimmt, also, damals gab es ja auch noch gar keine Tattoos oder sowas. Also da wäre er ja wahrscheinlich vor Schreck sofort auf den Platz umgefallen, der Schiedsrichter. Wenn er da jemanden, so wie heute, so ein Toni Kroos mit Tattoos, der macht einem schon Angst.
Richtig, damals gab es keine Tattoos. Was es aber gab, wie heute auch, war das obligatorische Abschlusstraining. Einen Tag vorm Spiel im Stadion durften das natürlich alle Mannschaften machen. Ja, kleine Korrektur, nicht alle. Argentinien wurde das verwehrt. Sie durften nicht ins Stadion. Begründung: Zu der Zeit hat dort ein Hunderennen stattgefunden. Abends, einen Tag vor dem Viertelfinale in diesem Stadion, gab es dort ein Hunderennen. Ja.
Und darf ich eine Zwischenfrage stellen?
So viel du willst.
Weil wir gerade von Stadion und Vorbereitung sprechen. War das schon eine Weltmeisterschaft, wo die Spielstätten, also überhaupt, oder wo in verschiedenen Spielstätten gespielt wurde? Oder war das?
Ja. Es gab 8 Stadien insgesamt. Also unter anderem im Stadion vom heutigen FC Everton, Birmingham. Wie gesagt, in London gab es Stadien. Also es war nicht so wie ein paar Jahre vorher, wo es nur 1 oder 2 Stadien gab. Also es gab genügend Stadien und es durfte auch jeder sich warm machen vorher, einen Tag vorher, nur halt Argentinien nicht. Und das zusammen mit diesem eher fragwürdigen Platzverweis, das hat dann die kompletten Südamerikaner auf den Plan gerufen, die eine Verschwörung gewittert haben. Das muss man sich mal vorstellen, die Südamerikaner haben sich noch während des Turniers, die ganzen Argentinier, Brasilianer und so weiter, haben sie sich in London getroffen und überlegt, was sie jetzt machen können. Und dann war eine Möglichkeit, dass sie einfach nicht mehr mitmachen.
Es gab ja, um das vielleicht so noch einzuwerfen, es gab ja auch so als Modell davor, hatte ich dann bei der Vorbereitung auch gesehen, die ganzen afrikanischen Mannschaften hatten ja auch gestreikt. Also es war da gar nicht so unüblich, dass sich da Mannschaften und aus Verbänden oder so da irgendwelche Verschwörungen wittern und da sich einfach komplett gegen die FIFA stellen.
Was ja auch heute noch der Fall ist. Also ja, in Afrika wird regelmäßig, also beim Afrika-Cup
ja, genau, aber das dann bei einer WM sowas, das, ehrlich gesagt, kann ich mich da nicht mehr
erinnern. Ja, heute ist es ja eher manchmal andersrum.
Oder die Franzosen 2010 haben doch auch gestreikt.
Ja, okay, aber das war gegen den eigenen Verband. Also das hatte nichts mit der FIFA oder UEFA zu tun. Genau, das waren
die Spieler gegen den Verband, aber halt nicht gegen die FIFA. Das wird sich heute, glaube ich, niemand mehr
trauen. Ja, vor allem ist es heute ja eigentlich schon fast andersrum, oder was meint ihr? Also ich meine, Sepp Blatter und auch Gianni Infantino schlägt da ja in dieselbe Kerbe. Die probieren ja wirklich alles, ich sage nur WM-Aufstockung, um auch die Kleinstnationen und afrikanischen Ländern beispielsweise irgendwie zu befrieden oder ihnen vielleicht sogar entgegenzukommen, dass sie auch mal bei einer WM teilnehmen dürfen.
Denn sie wollen ja wiedergewählt werden.
Genau.
Und damals zählen auch die Stimmen.
Richtig, ja, absolut. Und ich meine, wenn du den afrikanischen Kontinent anguckst, das sind deutlich mehr Nationen, mehr stimmberechtigte Nationen als beispielsweise in Europa. Mhm. Und damals war es aber, apropos Europa, dass die europäischen Mannschaften und die europäischen Nationen deutlich mehr Macht hatten. Und einfach auch deutlich angesehener waren. Also egal, ob es jetzt in einem Gremium ist oder eben bei dieser Weltmeisterschaft auf dem Platz. Denn parallel zum 1:0 der Engländer gegen Argentinien hat Deutschland Uruguay geschlagen. Und zwar äußerst souverän. 4:0. Zweimal Helmut Haller, einmal Franz Beckenbauer, einmal Uwe Seeler. Mhm. Also schon standen England und Deutschland im Halbfinale.
Haller, der Großvater von Allaire. Entschuldigung.
Genau. Helmut Haller, so etwas, liebe Kinder zu Hause an den Empfangsgeräten, schlagt es nach, so etwas wie der, ja, man kann schon fast sagen, wie der erste deutsche Legionär, der damals in Italien ein Riesenstar war, auch weil er natürlich eine Besonderheit war, komplett blass und hellblonde Haare. Ein überragender Stürmer. Es gibt heute bei YouTube noch sehr, sehr viele schöne Aufnahmen von ihm, wie er unter anderem in der italienischen Liga, aber auch eben in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Helmut Haller, großer Star beim FC Augsburg, beziehungsweise in Augsburg gewesen.
Ah, stimmt, genau, Augsburg. Ich habe also gerade überlegt, bei welchem Verein.
Aber. Genau, Augsburg hat im Endeffekt, wenn man das so überlegt, in der großen Historie, nichts gegen Alfred Finn Bogason und Paul Verhaag damals noch, die beiden großen Stars aus Augsburg, die auch wirklich von dort kommen, sind Bernd Schuster und eben dieser Helmut Haller. So, und dieser Helmut Haller hatte eben auch großen Anteil daran, dass Deutschland im Halbfinale stand. Und er hat auch im Halbfinale geknipst, dieser Teufelskerl. Genau eben wie wieder mal Franz Beckenbauer. Letzterer, und jetzt kommen wir zu einer erneuten, kuriosen Schiedsrichterszene. Franz Beckenbauer wurde im Halbfinale verwarnt. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Aber das wurde er zum zweiten Mal im Turnier. Im Finale wäre er also eigentlich gesperrt gewesen gegen die Engländer. Ja, und dann gab es die sogenannte Disziplinarkommission der FIFA. Die hat dann im Nachhinein gesagt, in einem, überall wo man so nachliest, in allen möglichen Büchern und Foren stand, in einem nicht ganz nachvollziehbaren Verfahren, haben sie gesagt, die Verstöße Franz Beckenbauers seien zu gering und deshalb haben sie keine Sperre nach sich gezogen.
Also hatte er damals schon das Talent zu schmieren.
Ja, oder er hatte einfach, er war vielleicht auch ein, heute würde man sagen, ein Menschenfänger. Also vielleicht, also ich habe keinerlei Belege gefunden, dass es dort mit unrechten Mitteln zuging. Überall stand nur, dass die FIFA im Nachhinein in einem nicht ganz nachvollziehbaren Verfahren sich gegen eine Sperre für Franz Beckenbauer ausgesprochen hat.
Ich überlege gerade, was denn 2002 Ballack war das? Oder
Ballack, Südkorea.
Südkorea.
Gelbe Karte. Ja. Ballack hat, genau. Hat danach wurde es vor dem 16er hat Ballack gefoult. Mhm. Ich glaube, es war. Den Namen habe ich jetzt
nicht mehr präsent. Ja, gut, das tut ja auch, glaube ich,
aber
war dann eben auch gesperrt
fürs genau.
Finale. Das war eben das große Drama, weil Kahn und Ballack ja die tragenden Figuren waren. Und danach war es ja dann auch, also so wie dann inzwischen, glaube ich, in fast allen Turnieren wurden dann immer irgendwelche Regelungen eingeführt, dass es sozusagen einfach rechnerisch gar nicht dazu kommen kann, dass du fürs Finale gelb gesperrt bist. Aber damals haben sie gesagt, haben sie dann ja offensichtlich gesagt, okay, wir haben zwar jetzt keine Regelung, aber finden wir trotzdem doof, dass der jetzt hier der größte Spieler gesperrt ist. Ja, okay, das regeln wir irgendwie anders.
Messi macht's anders, der holt sich die rote Karte dann eben erst im Spiel um Platz 3 ab.
Ja, dann wenn es um nichts mehr geht. Richtig. Zeitgleich mit dem deutschen 2:1 im Halbfinale spielten die Engländer, die Nachmacher, spielten auch 2:1 gegen die Portugiesen. Die Portugiesen waren so etwas wie das Überraschungsteam. Die waren zum ersten Mal bei einer WM dabei, haben sehr erfrischenden, offensiven Fußball gespielt und haben witzigerweise auch die meisten Tore erzielt von allen. Und das hatte dieser Erfolg trug einen Namen, Eusebio, der auch Torschützenkönig dieser WM wurde, mit 9 Treffern.
Boah, das ist aber viel, oder?
Das ist wahnsinnig viel.
Und wurde das nochmal geknackt?
Ja,
also 9 WM-Treffer?
Also halt 9 WM-Treffer bei besonders bei ja noch ein bisschen weniger Spielen als heute.
Thomas Müller hatte 6, glaube ich, als er den goldenen Schuh bekommen hat, oder?
Weiß ich nicht mehr.
Wann hat er den bekommen?
2010?
Ich glaube,
er hat 5 sogar nur. Aber also ja, irgendwie sowas auch. Ist ja, glaube ich, normal. Also 5, 6 und das, wie gesagt, ja nochmal bei einem Spiel mehr. Ne? Mhm. Das ist schon krass, 9 Treffer.
Ja, Eusebio, da ging so sein internationaler Stern auf bei dieser WM. Wie gesagt, 9 Treffer, Portugal, Überraschungsteam, ist dann aber knapp an England gescheitert im Halbfinale, hat später übrigens das Spiel um Platz 3 gewonnen, also beim Debüt den ordentlichen dritten Platz, die Bronzemedaille sich
gesichert. Haben sie oft geschafft, waren oft im Spiel um Platz 3, die Portugiesen.
Ja, besser Bronzemedaille als gar keine Medaille, ne? Also so muss das ja auch sehen. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Spiel, über das wir heute natürlich reden wollen, denn England und Deutschland standen im Finale.
Darf ich da eine Frage stellen, eine kurze, weil wir jetzt über Franz Beckenbauer gesprochen haben. Wer war denn gab es bei den Engländern auch einen überragenden Mann, der, das habe ich vorweggegriffen, oder?
Nein, das ist genau richtig. Ich muss nur grinsen, weil du sprichst ja auch das an, oder indirekt, ohne es zu wissen, das an, was ich vorhin schon einmal angedeutet habe, denn Franz Beckenbauer, dem kam dann im Finale eine Sonderaufgabe zuteil, denn Helmut Schön, der Bundestrainer, hat ihm damals gesagt, du, auf der gegenüberliegenden Seite bei unserem Gegner, da spielt Bobby Charlton, der Superstar.
Ach, krass.
Und dem folgst du überall hin. Dieser Standardsatz, den wir, glaube ich, alle mal in der D-Jugend oder was weiß ich wo gehört haben. Und wenn der aufs Klo geht, gehst du mit. Ja, und jetzt kommt natürlich der Witz an der ganzen Angelegenheit. Dreimal dürft ihr raten, was für eine Aufgabe Bobby Charlton bekommen hat.
Beckenbauer nicht da vorne lassen?
Genau die gleiche Aufgabe. Der Alf Ramsey hieß er, der Nationaltrainer der Engländer, hat gesagt, du, dieser Beckenbauer, 20 Jahre jung, der ist schnell und der ist vor allem offensiv stark, der ist gut im Dribbling, den machst du dicht. Da geht es darum, den decken wir.
Egalisieren nennt man sowas.
Ja, genau, weil das war nämlich das große Problem und jetzt kommen wir auch zum Finale, dass Franz Beckenbauer und, wie er heute heißt, Sir Bobby Charlton, sich einfach gegenseitig gedeckt haben und dadurch neutralisiert haben. Es gab kaum nennenswerte Aktionen, sowohl von Bobby Charlton als auch von Beckenbauer. Und das ist eigentlich schade, weil sie bis dahin natürlich ein wahnsinniges Turnier gespielt haben. Ausgerechnet da, wo sie glänzen konnten oder hätten glänzen können, hat der gleiche taktische Kniff dazu gesorgt, dass sie sich neutralisiert haben. Und jetzt, wo wir schon beim Finale sind, hören wir doch mal rein, wie das englische Fernsehen sich auf dieses Finale freut.
No previous international, no other cup final, indeed nothing Wembley ever staged, matched the glamour of this event, the final of the World Cup. The cream of the world's players battle for the honor of playing on this arena on this afternoon.
Ja, da kann man schon leichte Gänsehaut bekommen. Der Kollege vom englischen Fernsehen sagte es, es gab bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts von so einer Bedeutung wie dieses Spiel. Deutschland gegen England. Sie sind sich unzählige Male bis dahin schon in Freundschaftsspielen gegenübergestanden, aber eben noch nicht in so einem wichtigen Spiel. Übrigens, bei den Freundschaftsspielen hat Deutschland in regelmäßigen Abständen den Allerwertesten versohlen bekommen. Also es ist Wahnsinn, wie England gerade in den Anfangsjahren, als die Bilder laufen lernten, wie man immer so schön sagt, wie Deutschland da unterging gegen die Engländer.
Ich glaube, die Tradition hat sich auch fortgesetzt, oder? Ich denke da an sehr viele Testspiele. In München damals, Geburtsstunde von Michael Owen gegen Kahn.
Das war ein Quali-Spiel, ja. Und ihr werdet es, jetzt wo Hans das schon so sagt, die Bilanz der Deutschen gegen die Engländer ist aus deutscher Sicht nicht positiv. Sie haben bisher 36 Spiele, England hat 16 gewonnen, Deutschland hat 15 gewonnen und es gab 5 Unentschieden.
Ja, aber das klingt, würde ich jetzt so als sehr ausgeglichen.
Ja, aber jetzt kommt's, nach Toren, England 70, Deutschland 45.
Das würde ich wiederum als effizient haben.
Jetzt würde ich auch ganz gerne mal die Statistik der dritten Halbzeit haben.
Aber das ist halt wirklich das Ding, ich sagte es, in den Anfangsjahren gab es England gewinnt 5-0, 5-1, 9-1, 3-0, 4-0. Also da war wirklich, gerade am Anfang hat Deutschland da ordentlich die Hucke voll bekommen. Erst dann im Laufe der 60er, 70er Jahre konnte Deutschland dann mal zurückfeuern quasi. Und dann haben sie zumindest ein paar mehr Siege eingefahren. Aber insgesamt immer noch ein hauchdünner Vorsprung für die Engländer im direkten Vergleich. Ja, und das Finale, man kann sagen, es gab gar kein Abtasten. Auch wenn sich Beckenbauer und Charlton neutralisiert haben und es da kaum nennenswerte Aktionen nach vorne gab. Es war ein furioser Beginn im Wembley Stadium am 30.07.1966, denn bereits nach 20 Minuten stand schon 1-1. Helmut Haller, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Teufelskerl, 12. Minute, zack, 1-0 Deutschland. 18. Minute, Geoff Hurst. Ja, der Geoff Hurst, von dem wir in diesem Finale noch einiges hören werden, der übrigens nur der zweite Stürmer war, der Engländer. Er war lange nicht gesetzt. Eigentlich war er nur die Nummer 2, aber er war der beweglichere Stürmer. Der eigentliche Stürmer war mehr ein, ich nenne ihn mal, ein Typ Mario Gomez. Also jemand, der klar gut im Strafraum ist, aber eben nicht so beweglich ist und nicht so schnell ist und dadurch auch nicht die deutsche Verteidigung zu Weißblut bringen konnte. Deswegen hat Ramsey sich gedacht, ich bringe Geoff Hurst. Und damals war es ja auch nicht mit Auswechslung und so weiter. Stimmt. Das heißt,
man konnte ja noch nicht wechseln.
Genau, so blöd das jetzt klingt, ich vertraue diesen 11 Mann. Ohne Wenn und Aber, kostet es, was es wolle. Und so hat Geoff Hurst eben seinem Trainer dieses Vertrauen zurückgezahlt durch das 1-1 in der 18. Minute. Übrigens hat hinterher auch niemand mehr darüber geredet, dieses Spiel hätte zu dem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Wembley-Tors, auch schon 5-5 stehen können. Ah. Wer die Chance bekommt, gebt es ein bei YouTube, Wembley Final Highlight. Gordon Banks im Kasten der Engländer, Hans Tilkowski im Kasten der Deutschen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ohne Handschuhe springen und hüpfen und hechten sie diesen Bällen hinterher. Unglaublich, wirklich. Also wenn es zur Halbzeit, es stand 1-1, wenn es 5-5 gestanden hätte, hätte sich keiner beschweren können. Wobei man natürlich sagen muss, ich weiß nicht, also ich hoffe, jeder, der mir zuhört und in der Zeit Fußball gespielt hat, würde es mir verzeihen. Es war sehr, sehr langsam natürlich. Ne? Also wir kennen alle die Bilder von Franz Beckenbauer, Fuß auf den Ball und erstmal schauen, wo steht der freie Mann. Die Zeit hättest du heute natürlich in Zeiten von Ronaldo und so weiter, von schnellen Angreifern und Attackieren und Pressing, die Zeit hättest du heute gar nicht mehr.
Also Stehgeiger, wie man immer so.
Stehgeiger würde man bei den alten Herren sagen, aber ja, ja. Also zur Halbzeit 1-1 und jetzt gehen wir in die Schlussphase des Spiels. 12 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit haben die Engländer durch Martin Peters das 2-1 geschossen. 12 Minuten vor Schluss, ja, da wurde schon ganz schön kribbelig bei den Deutschen. Die Engländer, witzigerweise, haben schon gejubelt. Also die Engländer auf den Tribünen, natürlich in diesem Stadion waren über 90% der Fans waren aus England und die haben sich schon als sicherer Sieger gewähnt. Dann gab es aber die Schlussphase, die 90. Minute, noch 20 Sekunden waren zu spielen.
Die Engländer machen jetzt allerlei Tricks und versuchen das Spiel aufzuhalten und zu verzögern. Sie müssen die berühmte Entfernung zurück. Emery schießt, er schießt an und Held schießt nach und noch einmal Nachschuss und Tor! Tor für Deutschland! Tor für Deutschland durch Weber! Ja, ist denn das die Möglichkeit? Das ist ja fast ein Fußballwunder, meine Damen und Herren. 20 Sekunden vor dem Abpfiff.
20 Sekunden vor dem Abpfiff. Verteidiger Wolfgang Weber mit seinem ersten Länderspieltor macht er im Wembley-Stadion. Macht er im Wembley-Stadion das 2:2. Unglaublich. Und vielleicht habt ihr die Stimme erkannt.
Fritz von Ton und Taxis. Hat er damals schon kommentiert.
Ui, hätte er dann gemacht. Ja. Heribert Zimmermann. Heribert Zimmermann kennen wir vom Wunder von Bern, vom Finale gegen die Ungarn. Mhm. Ja, also das ist ja nicht oft kopiert, aber nie erreicht. Er hat das Spiel im Radio kommentiert aus dem Wembley-Stadion und hat die Stimmung, wie ich finde, sehr gut rübergebracht. Wolfgang Weber 2:2. So hat sich Deutschland in die Verlängerung gerettet, sagen wir mal.
Ist ja auch krass, wenn du damals nicht auswechseln durftest. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Und dann spielst du eine Verlängerung. Klar, du sagst andere Intensität als heute. Aber trotzdem, schon
ja,
auch.
Da, also die Intensität war ja nicht, glaube ich, also dadurch, dass die gesagt haben, ja, wir sind einfach alle faul, sondern die waren natürlich dann auch, waren ganz anders trainiert und waren einfach ganz anders darauf vorbereitet. Also ich nehme auch an, dass die eigentlich halt dann so, sag ich mal, ihr Spiel auf 90 Minuten ausgelegt haben. Die waren wahrscheinlich alle mega platt.
Genau, das ist das Ding. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja wie mit Gehältern heute, wenn man sagt, ja, aber die Spieler in den 80ern, die haben nicht so viel verdient. Ja, von der Summe nicht, aber du musst die Relation sehen. Und so, Daniel sagt das ja genau richtig. Die Mannschaften haben damals ganz anders trainiert. Es gibt Berichte aus dem Trainingslager der Franzosen, dass dort mehr Wein als Wasser getrunken wurde. Oder es gab Bilder von Argentiniern, die rauchend aus der Kabine rauskamen. Also die Mannschaften haben auch ganz anders trainiert natürlich. Ich will nicht sagen, dass sie deswegen so gespielt haben, wie sie trainiert haben. Aber ich glaube, dass heutzutage hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wenn du dir auch die Spieler anguckst, wie sie damals aussahen, da hatte keiner einen Bauch, aber auch keiner einen Sixpack. Also es waren halt ganz normale Jungs 1966.
Aber so von der Spielweise, du hast ja schon erzählt, Beckenbauer ist dann oft mit seinen legendären Sololäufen über den ganzen Platz gefegt. Gab's noch viel Kick and Rush oder wie man heute sagen würde, langer Hafer, also einfach weit, weit und lang nach vorne, oder gab es auch schon Kombinationsfußball, der von den Europäern praktiziert wurde?
Also es gab Kombinationsfußball, den gab es allerdings eher, Achtung Klischee, von den Süd- und Mittelamerikanern. Also gerade von England und Deutschland, da wurde nicht allzu viel kombiniert. Es gab ein, zwei Tore der Deutschen, da war es wirklich so, da ist der Ball 3-4 Mal in der Offensivreihe hin und her gegangen, aber das war es dann auch schon. Also viele Tore, auch gerade im Finale, sind durch den Zufall entstanden. Wir haben gerade Heribert Zimmermann gehört, dieses Tor von Wolfgang Weber in der Nachspielzeit oder 20 Sekunden vor Abpfiff, das war auch ein verunglückter Freistoß, wo man dann nochmal eine zweite Chance bekommen hat, nochmal abgeprallt vom Verteidiger. Und solche Tore hatten wir zuhauf bei dieser Weltmeisterschaft. Auch das 1:0 der Engländer von Geoff Hurst war auch so ein Glückstreffer, wo nach dem Angriff ein deutscher Verteidiger nicht richtig geklärt hat und dann stand Hurst auf einmal ganz alleine vor Tilkowski. Es wurde kombiniert, aber vor allem von Süd- und Mittelamerikanern, Brasilien, Argentinien und so weiter. Womit die Deutschen und vor allem die Engländer geglänzt haben, war das Gerenne. Die sind unglaublich gerannt. Die waren viel konditionsstärker als der Rest. Und deswegen, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass sich Deutschland in die Nachspielzeit gerettet hat. Denn die waren stehend K.O., die Deutschen. Die waren stehend K.O. Interessant ist, und da komme ich auch später noch zu, was die Vorbereitung auf dieses Turnier anging. Es war aber so, dass nach 90 Minuten die Deutschen gingen erstmal alle zu Boden. Die haben sich hingesetzt, hingelegt, haben sich erstmal entspannt, haben sich auch erstmal, die mussten erstmal klarkommen, sage ich mal.
Erstmal Wein reichen lassen von den Argentiniern.
Von den Franzosen, Argentiniern, genau. Nee, die mussten erstmal klarkommen, dass sie vor 20 Sekunden dieses Tor geschossen haben und deswegen kriegen sie jetzt noch die Chance, weiterzuspielen und Weltmeister zu werden. Und die Engländer, die wollten sich auch hinsetzen, weil sie auch leicht müde waren nach so einem Turnier. Dann kam aber Alf Ramsey, der Nationaltrainer, sofort auf sie zu und hat gesagt, nein, stehen bleiben, Männer. Alle Mann stehen bleiben. Wir sollen ein Zeichen setzen. Wir wollen den Deutschen zeigen, wir sind fit. Wir können sofort weiterspielen.
Psychologische Kriegsführung.
Das ist es nämlich. Und die Deutschen haben sich erstmal hingelegt, haben sich, ich will nicht sagen ausgeruht, aber mussten erstmal, die haben gepumpt. Die mussten sich erstmal entspannen und mussten erstmal Blitz regenerieren, sage ich jetzt mal. Ja, leider hatten sie dann, wie wir ja durch die Geschichte wissen, nicht das glückliche Ende auf ihrer Seite, denn dann kam die 101. Minute im Wembley Stadium und so haben es die Engländer gesehen und gehört.
For all he's worth after this one, he turns it in. in. Can Hurst get a shot in? There's a chance for Jeff Hurst, and he's hit the bar. It must be a goal. I would have thought that went in, but he's not given it.
I'm not certain. Yes, it's given. It's given. England are in the lead.
It must have been a goal, sagt der Kollege der Engländer. Also überzeugt würde ich das Ganze mal nennen, von der Richtigkeit dieser Entscheidung. Ja, und sein deutscher Kollege Rudi Michel, den wir vorhin schon einmal gehört haben, der sah das etwas anders.
Achtung, Achtung. Hi! Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Tor.
Ja, ihr hört es, Verwirrung auf der Pressetribüne, wobei der Engländer war ja sehr optimistisch. Rudi Michel dagegen etwas zweifelnder und vor allem verzweifelnder. Was war geschehen? 101. Minute, Geoff Hurst, 5 Meter vorm Tor, halbrechte Position, schießt aus der Drehung. Aus der Drehung ist wichtig, das sage ich jetzt nicht nur so, denn er kippte um quasi, nachdem der Ball seinen Fuß verlassen hat. Deswegen hat er diese ganze Szene selber wohl mit als einziger gar nicht gesehen. Er schoss, kippte um, sein Ball prallte unter die Unterkante oder an die Unterkante der Latte und dann, wie wir heute wissen, auf die Linie, flog hoch und Wolfgang Weber, der Schütze des 2:2, köpfte den Ball dann übers Tor. Und witzigerweise stand hinter Wolfgang Weber noch Roger Hunt, ein offensiver Mittelfeldspieler der Engländer, und der sagte, ich bin mir völlig sicher, dass der Ball hinter der Linie war, denn wenn ich nicht völlig sicher gewesen wäre, dass der Ball hinter der Linie gewesen wäre, dann hätte ich ihn ja reingedrückt und wäre nicht jubelnd abgedreht. Also so viel zum Selbstverständnis der Engländer. Mhm. Und Hurst, wie gesagt, der wurde immer wieder gefragt. Sein erster Satz ist immer, das ist ganz witzig, wenn man sich Interviews von ihm anguckt, und ich habe mir in der Vorbereitung ungefähr 20 angeschaut, also Videos oder auch Texte durchgelesen, wo er Interviews gegeben hat, wo er immer als ersten Satz sagt, das Tor, klar, der war einen Meter drin. Und dann lacht, dann hört man immer nur Reporter in Klammern, lacht, und dann sagt er, nein, ganz ehrlich, ihr könnt mich noch 100 Mal fragen, ihr könnt mich nach meinem Tod, wie er immer so schön sagt, wahrscheinlich düsterer englischer Humor, könnt ihr mich gerne nochmal ausbuddeln und irgendwie sauber machen und wiederbeleben und fragen. Ich werde weiterhin sagen, ich habe nichts gesehen, denn ich bin umgefallen und war der Einzige wohl im ganzen Stadion, der überhaupt nicht hingeschaut hat.
Aber so, also die jüngeren Zuhörer würden jetzt wahrscheinlich sofort denken, gab es denn damals noch keinen Videobeweis?
Ja, 1966 natürlich nicht. Der Schiedsrichter Gottfried Dienst, ein Schweizer, zeigte im ersten Moment auf, oder er signalisierte, es gibt Ecke. Wir erinnern uns, Wolfgang Weber köpfte den Ball übers Tor. Konsequenz, Eckball. So. Dann kam aber wie wild die Engländer auf Gottfried Dienst zu und haben auf den Linienrichter gezeigt. Hier, sprich den mal an, vielleicht hat der ja was gesehen. Mhm. Und dann kommt eine der wohl skurrilsten, und jetzt im Nachhinein, es gibt viele Zitate und viele Statements von Leuten wie Uwe Seeler oder auch Franz Beckenbauer, die jetzt mittlerweile auch drüber lachen können. Aber in dem Moment muss man sagen, eine der dramatischsten und schicksalhaftesten Diskussionen und Dialoge im Weltfußball. Denn Gottfried Dienst geht zum Schiedsrichterassistenten Tofik Bachrafmov, kommt aus der Sowjetunion.
Spricht man, wie sagt man immer so schön,
ja, den
buchstabiert man so, wie man schreibt.
Ja, genau, ist ja klar, das geht einem so locker von der Zunge. Heute würde man sagen aus Aserbaidschan, damals noch Sowjetunion. Die beiden unterhielten sich und Gottfried Dienst ging zu ihm hin und hat gesagt, er hatte ihn gefragt, ob es ein Tor war. Und Dienst sagt heute oder hat hinterher dann gesagt, und Bachamov bejahte. Da blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als zur Mitte zu zeigen. Ja, also die überlieferte Antwort übrigens, die war auf Englisch angeblich und die soll geheißen haben, Zitat, is goal, goal, goal. Das Problem ist nur, dass Herr Bachamov halt nur Russisch und Türkisch sprach. Heißt, sie haben sich wirklich mit Händen und Füßen und goal, goal, goal versucht zu verständigen.
Und Goal heißt auf Türkisch Abseits oder so.
Vielleicht heißt es ja Ecke, 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 Ecke. Oder nicht drin, nicht drin. Ja, und dieser Bachamov, den würde ich jetzt gerne nochmal ganz kurz vorstellen, denn witzigerweise war, egal ob im Kicker oder in allen Radio- und Fernsehreportagen oder Beiträgen 1966 über dieses Finale dann, wurde immer auf diesem der Linienrichter aus der Sowjetunion drauf rumgeritten.
Mhm.
Ne? Also so ein bisschen.
Stimmt, weil das hatte ich auch noch im Kopf. Und jetzt, wo du dann auch gerade sagst, dass der Schiedsrichter selber ja Schweizer war. Also war
neutraler geht ja nicht.
Ja, also mein das, aber dann war das ja. Weil ich fand es ja dann einerseits immer interessant, ja, okay, hier Schiedsrichterteams sind alle immer aus einem Land, der nimmt immer hier irgendein deutscher Schiri bei einer WM, hat dann auch die Assistenten, die er normalerweise auch in der Bundesliga hat und so weiter. Und dann fand ich eigentlich ja den Schritt interessant, jetzt auch eben mit dem angesprochenen Linienrichter, den Hans vorhin schon erwähnt hat, Videoschiedsrichter, dass da ja die Teams wieder so ein bisschen internationaler wurden. Aber eigentlich ist das ja dann wieder nur so ein, also dieser Schritt, dieser vermeintliche Schritt nach vorne ist ja dann auch wieder zwar kein Rückschritt, aber ist ja wieder so ein bisschen so wie früher. Also ist dann wieder so ein bisschen oldschool, dass man wieder internationale Teams hat.
Und das Witzige ist ja, dieser Bachramow, der war ursprünglich gar nicht vorgesehen fürs Finale.
Ach so. Oh, der wurde eingekauft.
Er hat sich selber eingekauft.
Aha.
Ja, es gab hinterher einen Landsmann von Bachramow im FIFA-Komitee, der zitiert wurde. Bachramow wollte unbedingt bei einem WM-Endspiel dabei sein und er bat mich um Hilfe. Da wir aber aus demselben Land kamen, dachte ich, dass ich ihn so nicht unterstützen könnte und das komisch wirke. Es gab aber im Komitee einen Mann aus Malaysia. Bachramow ging also zu ihm und soweit ich mich erinnern kann, machten 2 Dosen Kaviar den Handel perfekt. Stellt euch mal vor, sowas würde heute passieren.
Ich glaube, es sind nicht nur 2 Dosen Kaviar, die heute reichen würden.
Ja, und vor allem das Witzige ist, dieser Bachramow hat vor dem Finale ein einziges Spiel geleitet. Also er war nicht nur als Linienrichter aktiv bei diesem Turnier, sondern auch als Schiedsrichter. Hat ein Spiel geleitet, Schweiz gegen Spanien. Und er hat ein Tor verweigert, übrigens ausgerechnet auf Zuruf seines Linienrichters.
Ah, interessant.
Und aber dieses Tor war übrigens absolut regulär und er hat es trotzdem zurückgenommen.
Okay, aber ich würde jetzt mal, also vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, ja, das wäre auch heute ein wahnsinnig großer Skandal, aber es hört sich ja fast schon so ein bisschen süß an. Also, dass er, also ich glaube jetzt, würde jetzt nicht annehmen, dass er da jetzt irgendwie versucht hat, irgendwie dieses Spiel zu beeinflussen aktiv, weil er jetzt irgendwo gewettet hat oder irgendwelche Schulden hat oder sonst irgendwie sowas, sondern dass er ja offensichtlich, wenn auch dann eben nicht mit legalen Mitteln, einfach nur so ein WM-Finale pfeifen wollte oder da aktiv sein wollte.
Oder wollte er genau in dem WM-Finale aktiv werden?
Und dann, aber ja gut, aber dann müsste er dann, entweder müsstest du auf Sportwetten kommen oder dass er so einen großen England-Bezug hat.
Wir erinnern uns, Deutschland hat die Sowjetunion im Halbfinale besiegt.
Ja, okay.
Aber Kalter Krieg, 1966. Hans, du bist studierter Historiker, sag doch mal was.
Ja, also ich glaube, dass im Nachhinein natürlich auch immer sehr, sehr viel
natürlich ist
ja hineininterpretiert wird. Also ich stelle mir sehr oft die Frage, gerade wenn du als Schiedsrichter, als Linienrichter, das erlebt man ja jeden Tag mittlerweile bei großen Spielen, wenn dann so eine wütige Meute auf dich zurennt und du dann vielleicht einfach aus verschiedenen Impulsen heraus zu deiner Entscheidung stehst, die getroffen hast, dass sie dann im Nachhinein so eine riesen Tragweite hat, klar, aber ich glaube, darüber denkst du in dem Moment doch gar nicht nach, oder?
Ja, das Schwierige ist, dass sich der Herr Bachramow, merkt ihr, so je häufiger man es ausspricht, desto besser
geht. Ja, gleich trinkt man einen Schnaps auf dem Namen.
Und Wodka am besten. Das Problem ist, er widersprach sich in den Jahren danach immer wieder selbst. Er hat einen Tag nach dem Finale, hat er einem Kamerateam gesagt, dass der Schiedsrichter, der auf ihn zukam, schon gesagt hat, der Ball war doch drin, oder? Und der Schiedsrichter Gottfried Dienst hat immer wieder beteuert, er selber habe es nicht gesehen.
Okay, aber das könnte ja auch so, also du hast ja vorhin schon erwähnt, es gab ja auch einfach eine Sprachbarriere zwischen den beiden. Das würde zumindest auch viele Missverständnisse erklären, also in beiderlei Richtungen.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, wenn man sich die Szene noch einmal anschaut, also nicht die Proteste ein paar Sekunden später, als dann der Schiedsrichter auf Geheiß seines Linienrichters auf den Mittelpunkt zeigte, sondern direkt nach dieser Szene, man kann es ein bisschen nachvollziehen, 1967, also ein Jahr nach dem Finale, hat Bachramow im Interview mit einer italienischen Zeitung gesagt, ich habe selber nicht gesehen, dass der Ball im Tor war, aber ich sah, wie der Engländer Hunt nach dem Schuss von Hurst seine Arme hochriss und ich sah auch, dass der deutsche Torwart einen untröstlichen Eindruck machte. Deshalb muss es ja ein Tor gewesen sein. Also wenn du dir das anguckst, Krass. Das ist wirklich interessant. Der Hunt, was ich gesagt hatte, der hinter Wolfgang Weber stand, der hätte vielleicht auch noch einschieben können oder so ein bisschen durch ein Geschubse von Weber hätte er vielleicht an den Ball kommen können. Der dreht einfach ab und jubelt. Und der Torwart, ja, natürlich ist er ein bisschen niedergeschlagen, weil er wurde, der Ball segelte direkt an ihm vorbei und er hat es ja nicht gesehen. Ich finde es halt interessant, dass man, also man kann, Daniel hat schon recht, man muss jetzt nicht zwingend verschwörungstheoretisch eingehen drauf. Man kann ja auch einfach menschlich drauf eingehen. Wenn ich es selber nicht sehe, und wir sehen es heute im Fußball ja auch oft.
Ich wollte es gerade sagen, weil da haben wir ja sogar aus der letzten Saison ein sehr schönes Beispiel. Hertha BSC gegen Stuttgart. Der Hertha-Spieler, wie heißt der?
Yves Eigenroch.
Nein, Rekik, der Verteidiger. Rekik, spielt Hand im eigenen Strafraum und niemand tut etwas. Auch der Videoschiri tut nichts, weil es keiner mitbekommt, außer er selber vielleicht, weil sich auch keiner beschwert. Und das war nachher dann auch die Erklärung des Ganzen, warum das auch beim in Köln im Raum nicht überprüft wurde. Ja, es hat sich auch keiner beschwert. Deswegen hatten wir keinen Anlass, das Ganze zu überprüfen.
Aber diese Bilder sind ja dann, ich kann mich an die Szene sehr gut erinnern und ich glaube auch, dass die Bilder dann ja auch relativ schnell nach dem Vorfall ja auch in der Zeitlupe dann auch gezeigt wurden. Mhm. Und was mich jetzt auch ganz aktuell gewundert hat bei der Copa America, dass dort sehr viele Entscheidungen sehr verzögert vom Videoassistenten revidiert wurden. Und ich denke mir gerade, weil du das Beispiel jetzt mit Rickig ansprichst, wenn du das dann in Köln siehst, dann...
Aber sie haben es ja, also diese Wiederholung, ich nehme an, du hast es dann einfach im Fernsehen gesehen.
Genau.
Aber in diesem Control Room haben sie es eben entweder gar nicht oder einfach zu spät, weil sobald er dann wieder angepfiffen würde, hast du keine Chance und so weiter. Also worauf ich da eigentlich nur hinaus will, weil ich habe dann ehrlich gesagt, bevor mir diese Szene gerade eingefallen ist, als Olli das gerade gesagt hat, ja, der Schiedsrichter hat sich da dann halt da so ein bisschen treiben lassen vom Jubeln der Engländer und von der Niedergeschlagenheit, da denkt man ja sofort immer, ah ja, okay, damals war das halt noch alles nicht so professionell und die waren dann so ein bisschen naiv. Und allgemein der Schiedsrichter Olli hat ihn ja auch jetzt so ein bisschen,
der Linienrichter.
Der Linienrichter, dass der auch ein ja, vielleicht nicht so die allerhellste Birne war, sage ich jetzt mal. Also, dass der so sich da auch dann hat beeinflussen lassen. Aber auch das gibt es heute noch. Das finde ich eben
interessant. Ja, klar, das ist ja auch nur menschlich. Das ist ja auch wirklich nur menschlich. Was ich halt nur interessant fand, war dieser ständige Widerspruch hinterher. Absolut. Wisst ihr übrigens, wer es die ganze Zeit behauptet hat, es richtig gesehen zu haben? Die DDR-Zeitung Junge Welt. Die hat nämlich gesagt, obwohl sie nicht vor Ort war, die hatten keinen Korrespondenten in London, sie haben es quasi vom Fernseher aus am besten erkannt. Der Ball sprang hinter die Torlinie und dann durch Effetwirkung wieder ins Feld zurück.
Effetwirkung ist auch ein schönes Wort.
Da seht ihr es, der damalige Klassenfeind hat das Auge genau im richtigen Moment da gehabt und hat es gesehen. Interessant ist übrigens, dass der Herr Bachramow hinterher in seiner Heimat quasi, ja, fast kultisch verehrt würde. Heutzutage ist er in Aserbaidschan, ist er ein Volksheld. 2009 wurde in der Hauptstadt Baku eine riesige Bronzestatue vor dem nach ihm benannten Tofik Bachramow Stadion eingeweiht. Da war Sepp Blatter vor Ort. Da war Sepp Blatter vor Ort mit dem Sohn von Herrn Bachramow, der auch hinterher noch war, unter anderem in der Elf Freunde und auch bei Spiegel Online Interviews gegeben hat. Ist das nicht Wahnsinn?
Vielleicht musste Blatter noch die letzte Rate zahlen oder so.
Ich erzähle noch, das ist jetzt Chronistenpflicht, vielleicht noch ganz kurz. Da war noch gar nicht ein Schluss, das war ja erst die 101. Minute. Geoff Hurst hat übrigens noch ein Tor gemacht. Deutschland hat alles nach vorne geworfen. Da waren sie hinten natürlich komplett offen, alles vogelwild. Konter, 4-2, Hurst, Schlusspfiff, England Weltmeister. So. Jetzt mal die Frage an euch. Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Tor gibt, über das so viel diskutiert wurde und wird. Wir merken es ja jetzt auch gerade. Klar, wir haben jetzt Videobeweis schon ein, zwei Mal gesagt. Christian Streich, Freiburgs Trainer, sagte ja, er ist Fußballromantiker und er findet es schön, wenn über Szenen diskutiert wird und wenn auch über Tore immer noch diskutiert werden kann und dass er es schade findet, dass in dieser klinisch kalten Videobeweiswelt nicht mehr diskutiert wird. Wie seht ihr denn das?
Ich überlege gerade, wir haben ja immer wieder hier dieses Thema deutsche Perspektive. Leider muss man ja auch dann sagen, wir haben sie halt auch nur die deutsche Perspektive. Ich könnte mir vorstellen, ein anderes Tor insbesondere in der englischen Geschichte, weil du hast es ja vorhin, ganz am Anfang hast du ja gesagt, hier in Deutschland ist dieses Tor 1966 als Wembley-Tor bekannt. In England nicht.
Nee, das ist, weißt du, wie das in England heißt?
The third goal?
Ja, das dritte Tor.
Einfach nur das dritte Tor.
Das dritte Tor.
Das ist dann natürlich dann auch so ein bisschen, dass man dann, dass die sofort wissen, um welches dritte Tor es sich handelt. Ja, um
ja
das
aber, Ding. Aber natürlich, aber ist klar, wenn du auf eine, on the good end of history, also genau. Wenn du auf der richtigen, auf der guten Seite gekämpft hast sozusagen, ja klar, warum denn Wembley-Tor?
Genau, und ich könnte mir nämlich vorstellen, dass für sie diese Hand Gottes das viel, also nicht das krassere Tor, aber das viel, die viel krassere Szene da dann eben auch dann ist.
Du meinst Diego Maradona?
Genau, 86.
Diego Maradona.
Diego Maradona. Diego Maradona gegen England.
Gegen
ist
England.
Für alle dann. Klar zu sehen, dass es ein Handspiel war, nur nicht für den Schiedsrichter.
Ja. Genau, dass das dann wahrscheinlich für sie die Szene ist, über die sie dann heute
also noch reden. Also du glaubst, es ist wie immer selbstreferenziell. Also es ist immer so nach dem Motto, was mir selbst am nächsten ist, dass ich darüber diskutiere.
Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Vor allem,
wenn es negativ für mich ist.
Genau, also dass natürlich das ein Riesenfaktor ist, aber nichtsdestotrotz, ich glaube unterm Strich natürlich, weil ich hatte dann auch gerade überlegt, auf einem, also ein vergleichbares Level, ein vergleichbar wichtiges Tor oder sagen wir mal diskussionswürdiges Tor, so muss man es ja sehen, fällt mir nicht ein.
Ich würde einen anderen Ansatz wählen aus heutiger Sicht. Ich glaube, der Videoassistent nimmt natürlich immer so ein bisschen Rätselei raus, so wie das jetzt mit Wembley zum Mythos, zum Kult geworden ist. Aber in deiner ganzen Erklärung eben hatte ich immer auf der Zunge, alles, was an Diskussion damals schon vorherrschte, haben wir heute noch genauso. Also wir haben jetzt die Technik und trotzdem wird diskutiert.
Aber nicht über Fehlentscheidungen oder Nicht-Fehlentscheidungen.
Ja, aber ich finde, es wird dann immer wieder, jetzt haben wir das Handspiel. Das Handspiel ist sehr, sehr unsexy, weil es gibt immer wieder neue Regeln. Aber trotzdem wird an jedem Spieltag so oft, ich merke das bei der Arbeit, es ist mittlerweile so ermüdend. Dann sitzt du da und kriegst das nächste Handspiel serviert und denkst dir, ist es jetzt angelehnt, ist es mit Absicht, ist es ohne. Und ich meine, der Fußball ist in den letzten Jahren auch, finde ich, sehr, sehr kaputt gemacht worden durch zu viele Regeln. Aber ich glaube, dass die Diskussion, ob etwas richtig war oder falsch, nach wie vor gegeben ist, sogar noch viel mehr. Und ich finde, dass es sogar schon zu viel diskutiert wird. Und dadurch auch, glaube ich, diese Mythen, so wie jetzt im Wembley, um ein Tor wahrscheinlich auch gar nicht mehr entstehen können.
Okay, aber also genau dort, also dieser Mythos kommt ja auch durch die Diskussion bei Wembley. Also der Mythos, man könnte jetzt ja dann plump dir entgegnen. Okay, jetzt haben wir halt den Mythos, Felix Zweier guckt auf den Monitor. Das ist jetzt halt der Mythos, dass der dann rausgeht und da guckt. Und wir alle denken, ja, jetzt nimmt er gleich das Tor zurück. Und er sagt, ja, nö, der war drin. Das ist alles regelkonform. Und dann entsteht ein Mythos vielleicht. Also ja, der Vergleich hinkt etwas, gebe ich zu. Ich finde aber tatsächlich, dass wir in diesem speziellen Fall, wir haben jetzt ja gleich die Brücke geschlagen von Wembley-Tor zu Videobeweis. Und es gibt ja sogar noch einen Zwischenschritt, der damals dann eben, als er eingeführt wurde, hier in Deutschland auch immer wieder dieses Wembley-Tor genannt wurde, nämlich Goal Control oder wie er ja da in Deutschland einfach Torlinientechnik dazu sagen. Und ich fand das immer oder finde das auch noch immer so eine absolute Erfolgsgeschichte. Weil das Ding wurde irgendwann mal angekündigt, so und so funktioniert das. Dann, ja klar, gab es Testphasen, die haben erstmal nicht funktioniert, dann wurde das Ganze wieder verschoben. Ich glaube, 2006 sollte es eigentlich schon starten bei der WM, dann wurde es nochmal aufgeschoben, bla bla bla. Und jetzt aber heute, also sind zwar immer wieder sehr knappe Entscheidungen dabei, aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass da dann oft diskutiert wurde, ja, für mich war der jetzt trotzdem drin oder so.
Na, das liegt aber auch daran, weil ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich offiziell eingeführt wurde, hat es auch funktioniert.
Genau.
Also sagen wir mal so.
Und es gibt halt Schwarz-Weiß-Entscheidungen.
Oder ich habe halt noch nie gesehen, dass es mal nicht oder fehlerhaft funktioniert hat. Aber im Gegensatz zu irgendwelchen nicht richtig oder gar nicht kalibrierten Linien oder kann aber nicht Muss-Entscheidungen und so weiter, ist das halt klar. Ball drüber oder Ball nicht drüber. Ja. Deine Schwarz-Weiß-Entscheidung, was du gerade sagst. Und das Witzige war, im Nachlauf von diesem Wembley-Tor gab es immer wieder wissenschaftliche Abhandlungen. Also wir reden nicht über Stammtisch und irgendwie irgendwelche Experten in irgendeiner Runde reden darüber, sondern wirklich wissenschaftliche Abhandlungen, ob dieser verdammte Ball hinter der Linie war. Und es hat bis in die 90er Jahre hat es gedauert. Auch, muss man dazu sagen, weil erst sehr spät, knapp 30 Jahre später, sind bis dahin verschüttet geglaubte Bildaufnahmen wieder aufgetaucht, wo man quasi auf Höhe der Grundlinie war. Also wo man sozusagen so wie der Eckenschütze geschaut hat. Und da hat man 1:1 glasklar erkennen können, der Ball kann nicht drin gewesen sein. Weder auf dem Boden noch im Flug, weil irgendwann haben die Engländer ja gesagt, ja okay, ja gut, da sieht man, dass der Ball auf der Linie war. Aber vielleicht war er ja in der Luft. Nein, war er nicht.
Wird es deiner Meinung nach dem Turnier gerecht, wenn aus heutiger Sicht alles runtergebrochen wird auf dieses eine bekackte Tor, Nicht-Tor?
Das ist eine gute Frage, denn ich habe mich auch immer gefragt, ist England eigentlich der verdiente Sieger? Weil wir als zweiter Sieger, als Verlierer des Finals, als Deutschland, dann sagt man ja gerne, ja, ja, die haben aber gemogelt oder ja, ja, die hatten ja nur Glück. Nein, hatten sie nicht. Also England war definitiv, also England war nicht unbedingt die beste Mannschaft, aber sie waren bei weitem die fittesten. Und da, ich hatte am Anfang das schon mal erwähnt, sie hatten einen Heimvorteil, den hatten sie nicht nur, weil sie 1-2 Schiedsrichterentscheidungen auf ihrer Seite hatten, sondern sie hatten auch den Vorteil, dass sie jedes Spiel in London gespielt haben und dementsprechend auch in London gewohnt haben.
Also London Wembley oder dann London?
London, London. Also London auch in einem Stadion. Stadion. Ja. Okay. Und sie hatten einfach den Vorteil, dass sie keinen Reisestress hatten. Mhm. Auch wenn wir nicht davon reden, wie jetzt, keine Ahnung, wo du in den USA oder in China, wo du sonst was für Reisen noch unternehmen musst. Sondern sie mussten auch mit dem Bus, das Weiteste, was halt mal war von der Innenstadt zu irgendeinem Trainingsplatz oder dann ins Stadion. Und damals gab es ja auch noch nicht diese
E-Scooter.
Ich meinte jetzt eigentlich eher Sponsorentermine und Autogrammstunden und so weiter. Hm. Es gab gar keine Ablenkung. Und auch wenn man ja immer so denkt, ja, die Engländer, die haben dann da bestimmt irgendwie ihre Pints getrunken und was weiß ich was. Nee, Alf Ramsey, der Nationaltrainer, war sehr fortschrittlich, was auch Vorbereitung anging. Der war sehr penibel. Der hat die 2 Monate lang einkaserniert quasi. 2 Monate hat er gesagt, wir achten auf alles. Jetzt kommt's, die haben sogar darauf geachtet, das ist kein Scheiß. Der Mannschaftsarzt hat jedem Spieler am Anfang dieser 2-monatigen Vorbereitungszeit gezeigt, wie sie ihre Fußnägel richtig schneiden, damit sich ja nichts verwachsen oder entzünden kann.
Das hatte ich während der Bundeswehrzeit 3-mal, dass bei mir Fußnägel
einfach. Also, dass ich das dir mal zeigen musste, dachte ich jetzt.
Oh, Junge, ja gut, das hätten wir das aber, auch mal
aber,
geklärt.
Aber das heißt,
schöne
das
Grüße an
die Bundeswehr. Aber ich will damit sagen, das ist extrem schmerzhaft.
Ja, und das war halt wirklich interessant, weil es wurde nicht nur darauf geachtet, heutzutage sagt man ja Belastungssteuerung. Und genauso bescheuert, wie ich es gerade betone, wird es ja auch von vielen, gerade älteren Trainern oder Fans, so betitelt, als wenn das irgendwie
esoterisch wäre.
Oder Esoterik und Hexenkunst.
Ja, situationselastisch.
Ja, genau, so ungefähr. Aber dieser Ramsey hat das wirklich gut gemacht. Ich sagte es, bei den Franzosen war viel Wein im Spiel, die Argentinier wurden beim Rauchen erwischt. Und Ramsey hat gesagt, wer bei mir einmal erwischt wird, wie er dieses Gelände, wie er diese Kaserne, nenne ich es mal, verlässt, ohne mein Zutun oder ohne meine Erlaubnis, der fliegt hier raus, der spielt nie wieder eine Sekunde unter mir. Und es war auch wirklich so, die haben sich dran gehalten, nicht wie man das bei der deutschen Nationalmannschaft kennt, so zum Beispiel, ich glaube 1974, Malente war es ja auch so, dass man ausgebüxt ist, wie man das ja dann immer so nett sagt, und dass sie dann auf die Reeperbahn sind oder
zur Kneipe. Da haben die hart gebechert, ne?
Ja, aber richtig, und das war damals nicht so. Und sie waren einfach die fitteste Mannschaft, die hatten 2 Monate Zeit und jetzt kommt's, mehr als die Hälfte ihrer Tore haben sie in der Schlussviertelstunde erzielt. Okay. Man hat gemerkt, hinten raus, die Engländer waren einfach richtig stark. Ich habe es gesagt, die Deutschen haben sich hingelegt, Ramsey hat gesagt, nein Jungs, ihr bleibt stehen, ihr zeigt Stärke. Und ja, 50-50 Schiedsrichterentscheidung ging nun mal pro England. Egal, ob es jetzt um Platzverweise für den Gegner oder möglicherweise eigene Platzverweise ging oder halt auch dieses Wembley-Tor. Also Hans, um auf deine Frage quasi final zu antworten, man schadet diesem Turnier, wenn man es nur auf dieses Tor runterbricht. Denn du musst es überlegen, das Wembley Stadium war ja bis zu seinem Abriss das Stadion überhaupt mit diesen Twin Towers, mit diesen 2 Türmen. Jeder wollte da unbedingt mal spielen und dann dieses Finale gegen Deutschland, und es war ja auch, ich meine, es ist ein Wahnsinn, es sind 6 Tore in einem Finale, das hat man auch nicht oft, mit Verlängerungen und allem Pipapo und knappen Entscheidungen, sehr, sehr knappen Entscheidungen. Von daher, dieses Turnier hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich würde jetzt gerne einen Schritt weiter gehen, denn das Witzige ist ja, 44 Jahre nach diesem Finale gab es einen Moment, über den wir noch mal kurz reden könnten, denn da gab es die sogenannte späte Rache. Mhm.
Ich schmeiß mal einen Vornamen in die Runde. Frank.
Frank ist absolut richtig.
Jetzt wackeln sie kurz. Ball nicht im Tor. Nicht im Tor. Keine Wiederholung von Wembley. Das sind ja jetzt richtig dramatische Szenen. Hier nochmal der Schuss von Lampard und der war eindeutig im Tor. Was für ein Glück fürs deutsche Team, dass die Unparteiischen es nicht gesehen haben.
Ja, was für ein Glück fürs deutsche Team, sagt Steffen Simon. Und witzigerweise, wir haben gerade drüber geredet, darüber haben sich die Engländer königlich aufgeregt. Es war Wahnsinn. Egal ob im BBC-Studio damals Alan Shearer, die Stürmerlegende, und die andere Stürmerlegende, Gary Lineker, die haben alle gesagt, wie kann der das denn nicht gesehen haben?
Ja, aber auch, muss man ja auch sagen, total zu Recht. Weil da natürlich, heute sind die Kameras auch andere, aber da gab es ja wunderschöne Bilder, wie Manuel Neuer da in der Luft liegt, nach hinten schaut, diesen Ball ja dann auch wirklich sieht, wie er deutlich, und dann, ich glaube, das war wirklich der Moment, wo der Ball auf dem Boden so einen halben Meter
ziemlich genau einen halben Meter.
Einen halben Meter hinter der Linie aufkommt, also ganz eindeutig.
War das auch die Geburtsstunde des Manuel Neuer Reklamierarms?
Ich habe letztens irgendwo gelesen, ich habe jetzt schon so oft meine Artikel bei Amazon reklamiert, ich werde bald Manuel Neuer genannt. Witzigerweise übrigens, auch eine sehr schöne Szene, achso, das war übrigens das Achtelfinale bei der WM 2010 in Südafrika. Deutschland schlägt England.
Und es wäre das 2-2 gewesen.
Es wäre das 2-2. Deutschland hat das 1-0, das 2-0 gemacht, war drückend überlegen, dann machen sie das 2-1, die Engländer, nach einer Ecke, nach einer Standardsituation per Kopf, und ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff.
Genau, es war nämlich kurz so danach, und dass man so echt, als ich auch noch dachte, das weiß ich auch noch, der Ball ist jetzt drin, habe ich gedacht, oh scheiße, das Ding geben sie jetzt aus der Hand.
Ja, und das Bild dieses Spiels ist eigentlich, Fabio Capello, Trainer der englischen Nationalmannschaft, jubelt, ballt zweimal die Fäuste, jubelt, dreht sich um und geht zu seinem Assistenten und will schon wieder die nächsten taktischen Maßnahmen durchgehen. Und irgendwann tippt ihm jemand auf die Schulter und zeigt aufs Spielfeld, weil die spielen einfach weiter. Und der Ball war einen halben Meter hinter der Linie und Manuel Neuer macht es genial. Man kann sagen, ein bisschen, ja, es ist vielleicht ein bisschen unfair, aber er macht es eigentlich genial. Der Ball tippt ja hinten im Tor auf, kommt wieder nach vorne. Manuel Neuer schnappt sich den Ball und macht sofort das Spiel schnell.
Ja, das, was ja immer so sein Markenzeichen war, war in dem Fall dann...
Wahrscheinlich, ja, sonst wäre es nämlich möglicherweise ja so ähnlich. Wenn er jetzt so wie damals Sikorski abgedreht hätte oder jetzt dann so ein bisschen enttäuscht reingeschaut hätte, vielleicht hätte sich der Schiedsrichter ja auch davon irgendwie beeinflussen lassen.
Ja, und vor allem das Spiel ging dann 4-1 aus. Und witzigerweise in Deutschland, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du über das Spiel redest, redet niemand über dieses Tor.
Also sagen wir mal so. Das ist kuriosum, aber alle reden über irgendwie diesen langen Abschlag von Neuer
auf Klose oder
das, und wie toll wir da gespielt haben.
Genau, das zweite Tor war genial, das dritte Tor, das vierte Tor, alles genial. Und es war nur ein weiterer Schritt irgendwie zu einer goldenen Generation. Aber in England reden alle nur über dieses Tor. Und das ist so genial. Das ist einfach so die Umkehr der Ereignisse von 66. Von daher, wenn wir mal ehrlich sind, und das Lustige ist auch, dass es, wie gesagt, sowohl, ich hatte es am Anfang mal gesagt, Beckenbauer und auch Seeler, die haben alle ihren Frieden geschlossen mit 66, weil sie sagen, das ist jetzt halt so. Dadurch ist England auch mal Weltmeister geworden.
Absolut.
Das ist völlig in Ordnung. Das Einzige, worüber sich Uwe Seeler noch manchmal lustig macht, ist der Name des Schiedsrichterassistenten, des Linienrichter. In einem Interview hat er gesagt, na, wie hieß der Typ noch? Albimov, Bratinov, Babichov? Ach, egal. Also man sieht, man kann das so ein bisschen mit Galgenhumor sehen.
Tun die Engländer ja, also nicht die Szene, aber so ihre Leistungen seitdem, weil 66 war dann auch ihr einziger Titel, ja dann auch immer wieder. Also dass sie da verschiedene Lieder und so weiter dann darauf stimmen, 30 years of hurt waren 96, dann 40 years, inzwischen sind es 50 years. Years of Hurt, also dass sie da dann sagen, okay, seitdem...
Of Hurst könnte man so sagen.
Ja, nicht schlecht. also dass sie vielleicht auch denken, okay, den mussten wir vielleicht auch teuer bezahlen, diesen Titel damals.
Also ich finde, das ist gerade so ein, auf mich wirkt das gerade wie so ein sehr versöhnlicher Abschluss. Also nicht unsere Folge, sondern dass einfach so, wir auf der einen Seite die Diskussion bei den Deutschen haben. Gut, England wurde Weltmeister, Deutschland 2010 nicht, aber dass wir trotzdem auf beiden Seiten so einen leichten ja, so einen leichten Schmerz haben. Ich finde, das ist so aus fußballgeschichtlicher Sicht, ist es für mich versöhnlich.
Ja, wobei der Schmerz der Deutschen, glaube ich, noch ein bisschen größer war, weil er im Finale war. Ne? Man muss sich überlegen, das wäre dann 1966 schon die zweite Weltmeisterschaft Deutschlands gewesen. Mhm. Ich meine, hätte, wäre, wenn es egal. Die Engländer, für die war es ja nicht nur der einzige Titel, sondern sogar die einzige Finalteilnahme und auch nur eine von drei Halbfinalteilnahmen.
Hm, krass.
Also viel gerissen haben sie dann auf internationaler Basis nicht. Glaubt ihr, dass den Spielern danach, dass das vielleicht sogar eine große Bürde ist, dass man da Weltmeister wurde, weil Engländer natürlich sehr, also es ist Mutterland des Fußballs und Moore und Charlton und Hurst, das sind natürlich Legenden in so einem Land, weil sie hatten halt nur das. In Deutschland hast du halt den Vorteil, du hast drei mal die Weltmeisterschaft geholt. Es ist nicht so dieses, sei doch mehr wie der oder guck mal oder hör mal, was der sagt, weil das ist der WM.
Viermal, Mensch, Olli.
Viermal,
Entschuldigung. 30 mal im
Revier. Ja.
Leugnest du irgendeine davon?
Nein, ich meinte, dass es für die 2014er Mannschaft natürlich ganz anders war oder auch, weil da ist ja ein Großteil auch noch 2018 dabei gewesen, dass du ja dich gar nicht so auf den einen festlegen musst. Ja. Also es ist nicht so, dass du immer den einen mit erhobenem Zeigefinger hast, der sagt, aber wir haben damals das so gemacht.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich, also diese Situation, diese Kombination aus einziger Titel und der Titel auch noch im eigenen Land, dass jedes Mal, wenn du so etwas wieder hast, und das war halt ganz besonders 96 so, also als die Europameisterschaft dann auch in England war, ich kann mir vorstellen, dass auf die wahrscheinlich dieser Druck am allergrößten war. Also auch wenn vielleicht, wenn es davor und danach dann, davor kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen, danach eventuell Generationen englische Mannschaften gab, die ein größeres Potenzial hatten, wo man auch gesagt hat, okay, die könnten sie jetzt vielleicht packen. 2018 zum Beispiel hatten die Engländer dann so langsam ja auch dann im Laufe des Turniers dann immer wieder Mut geschöpft. Okay, vielleicht vielleicht maybe it's coming home this time. Bloß eben 96, dadurch, dass du dann wieder im eigenen Land warst, glaube ich, dass da der Druck sehr groß war. Und ansonsten, sehen die Engländer es, glaube ich, immer mit so einer Mischung aus, du hast ihn vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, mit schwarzem Humor, Galgenhumor, und haben aber immer noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es doch mal wieder so weit sein könnte.
Also ich finde auch so aus in medientechnischer Berichterstattungssicht denke ich mir auch manchmal, dadurch, dass wir so viele ehemalige Weltmeister haben, haben wir natürlich auch vor jedem Turnier, bei jeder Nationalmannschaftskrise so viele in Anführungszeichen Experten, die Diskussionen entfachen, die irgendwo ihren Senf dazu beitragen, dass am Ende wir ein Thema viel zu groß machen oder viel zu dramatisch sehen. Und ich glaube, dass die Engländer auch sehr streng sind, was so ihre Helden von früher angeht oder auch die aktuellen Hoffnungsträger. Aber manchmal denke ich mir, ja, also.
Aber weißt du, Olli, wie das denn mit den Helden von damals ist? Also du hast ja vorhin auch schon, ich glaube bei Sir Bobby Charlton, genau, dass er in Sir ist. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch so ein, zwei andere aus dem Team.
Alle.
Alle, okay. Melden die sich denn oder haben die sich denn immer wieder dann noch zu Wort gemeldet und immer wieder drauf eingeprügelt, wenn mal wieder irgendwo versagt wurde?
Also es
oder?
Waren wirklich sehr, sehr wenige. Es war halt, na klar, es war vor allem Bobby Charlton, der auch immer wieder gefragt wurde. So als, ich will nicht sagen Posterboy, aber so als die zentrale Figur eigentlich. Das ist ja auch so das, den man heute noch so am besten kennt. Man muss aber auch dazu sagen, dass leider beispielsweise jemand wie Bobby Moore, der damals der Kapitän war, auch nicht viel dazu gesagt hat, weil er, genau wie viele seiner anderen Kollegen, auch andere Probleme dann noch hatten. Also die waren dann einfach, die haben zum Beispiel auch nie als Experte beim Fernsehen gearbeitet, weil sie einfach mit das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber erstmal irgendwie mit ihrem Leben selber klarkommen mussten. Da haben auch nur sehr wenige als Trainer gearbeitet. Das fand ich auch sehr interessant bei der Recherche. Dass gar nicht jeder aktiv war danach noch, wie man das ja eigentlich so kennt, auch von deutschen Spielern.
Ja, ich habe gerade auch so überlegt, so den Vergleich, aber wahrscheinlich war es früher, was dann so erst mit späteren Generationen so dieser Weg dann so richtig normal, okay, wirst du irgendein Spieler, bist du Trainer, weil von dieser 66er Mannschaft, also von den paar Namen, die du war Seeler mal Trainer, ich glaube nicht. Beckenbauer sticht da halt so ein bisschen hervor, aber sonst Helmut Haller kann ich mir nicht, also zumindest nicht als großer Trainer irgendwo. Da gibt es schon einige Namen, die man halt dann auch nur als Spieler kannte und dann zumindest nicht in einer Trainerfunktion, vielleicht mal irgendwo als kleinerer Funktionär oder so.
Glaubt ihr denn, dass die aktuelle englische Nationalmannschaft vielleicht auch, also es ist jetzt vielleicht sehr weit hergeholt, dass sie vielleicht auch deswegen etwas befreiter und ruhiger aufspielen können, weil die Helden von damals also nicht mehr so da sind und nicht mehr so präsent sind?
Ich glaube, das wird so von Nicht-Sportlern oder Nicht-Leistungsträgern, Leistungssportlern, wird das, glaube ich, immer zu groß gemacht. Ob jetzt ein Jadon Sancho oder die anderen jungen Kerle da, die glaube ich, den ganzen Tag jetzt auch nicht sich mit den Legenden von damals beschäftigen, sondern vielmehr so in ihrem eigenen Kosmos unterwegs sind. Also mal ganz platt gesagt, ich glaube, das ist denen wirklich scheißegal.
Okay,
also,
dann lass es mich doch so rumdrehen. Wie kann es sein, dass die englische Premier League die, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, die wohl beste, nicht wohl, sondern die beste Liga der Welt ist, aber die Nationalmannschaft seit Jahren nichts reißt.
Das hat natürlich vielfältige Gründe. Also ja, zum einen gehört. Natürlich, ja, also es ist einfach auch die reichste Liga der Welt und Hans hat eben Jadon Sancho angesprochen. Jadon Sancho ist ja auch ein relativ gutes Beispiel dafür. Der spielt nämlich nicht in England, der spielt hier in Deutschland bei Dortmund, weil es eben englische Talente schwierig haben, weil es allgemein englische Spieler schwierig haben in der Premier League. Das heißt, wenn du halt als Verein Geld hast in der Premier League, dann holst du dir nicht unbedingt irgendeinen englischen Spieler, sondern wenn, dann nimmst du nur die Allerbesten und wenn es halt die Allerbesten nicht mehr gibt, weil die schon beim anderen Verein spielen, dann holst du jemanden aus dem Ausland.
Also ja. Du würdest nicht zustimmen, wenn ich sage, dass ich doch aber als Engländer wachse an meinen Aufgaben, doch, wenn neben mir die besten Argentinier und Belgier spielen.
Doch, absolut. Aber es gibt halt weniger Chancen, weniger Möglichkeiten.
Ja, ich würde auch, also ich glaube, das Thema ist ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr oft diskutiert worden. Jetzt sind die Engländer, würde ich mal behaupten, wieder in der Weltspitze angekommen. Sie haben nicht nur sehr, sehr spannende Spieler in ihren Reihen, sondern ich finde auch, dass sie, was auch die Spielweise angeht, sie sich wirklich an die großen Nationen wieder angenähert haben. Und im Endeffekt ist in den letzten Jahren, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, der Jugend- oder der Nachwuchsfußball, also auf Nationalmannschaftsebene von den Engländern, glaube ich, wirklich dominiert worden. Da gab es sehr viele U-Turniere, wo England sehr, sehr weit oben mitgespielt hat und auch teilweise, also Sancho hat ja, glaube ich, auch die U20 WM gewonnen.
Ja. Also sie haben auf jeden Fall so ein Hoch erlebt. Ja, ich würde jetzt nicht, mehr, ob man sagen kann, über Jahre
deutlich
dominieren,
mehr das ist ja schon was anderes. Früher, genau, es ist jetzt nicht so dominant wie die Spanier irgendwie in den letzten
Jahren. Aber da gebe ich dir absolut recht. Also ich habe es ja gerade eben fast so ein bisschen düster gemalt. Es hat sich was gebessert, weil, wie du gesagt hast, das Thema wurde ja auch in England immer wieder
diskutiert. Aber pass auf, dann lass mich noch ein Theorieansatz. Denn ich habe gesagt, die Engländer waren 66 nicht das beste Team, sondern das fitteste. In der aktuellen englischen Nationalmannschaft spielen natürlich fast alle in der Premier League. Nehmen wir mal Sancho raus und
Trippier jetzt am neuestem.
Wilshere ist ja.
Ja.
Aber wir spielen also fast alle in der Premier League und die Premier League spielt quasi den kompletten Winter durch. Fabio Capello, ich habe ihn eben schon mal erwähnt, war mal englischer Nationalspieler und hat gesagt, Leute, es kann doch nicht sein, wenn ich ein Auto fahre und ich merke irgendwann, dass nicht mehr viel im Tank ist, dann mache ich eine Pause und tanke auf. In England heißt es, nein, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, wir fahren durch, also wir spielen den Winter durch. Ich bin, muss ich zugeben, da vollkommen auf seiner Seite, weil ich glaube, dass das wirklich, überlegt euch mal, ihr spielt bei Man City oder so, auch wenn die jetzt nicht immer so weit gekommen sind in der Champions League, aber die Engländer haben sogar zwei Pokalwettbewerbe plus die eigene Liga, die 20 Mannschaften hat, im Gegensatz zu 18 wie in vielen Ländern. Und dann spielst du noch Testspiele oder Nations League oder Vorbereitungsspiele und dann Quali und dann halt die WM. Du hast ja irgendwann, ich will gar nicht wissen, so ein John Stones von Man City oder irgendwelche anderen, ein Kai Walker oder so, die haben am Ende eines Jahres, die haben ja wahrscheinlich fast 80 Pflichtspiele, wenn sie in einem WM-Finale stünden. Irgendwann hat ja auch der Körper auch mal seine Grenze erreicht.
Ja. Also es gibt ja, ich glaube, Capello hast du genannt, als Nationaltrainer hatte dann natürlich dann nochmal ein besonderes Gewicht. Durch die vielen ausländischen Trainer, die es ja inzwischen auch dann gab, die haben ja das dann auch, glaube ich, immer wieder dieses Thema aufgeworfen. Und man muss aber auch sagen, zumindest dieses Thema Winterpause, da ändert sich ja jetzt dann auch was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob schon zur kommenden Saison oder in der Saison drauf. Also es gibt ja eine Winterpause jetzt in England. Die wird ein bisschen nach hinten geschoben im Gegensatz zu Deutschland, weil ihren Boxing Day lassen sie sich trotzdem nicht nehmen. Aber ich meine, so Januar, Februar, nicht komplett, aber da gibt es schon so 2-3 Wochen gibt's Pause.
Ja, wer weiß, vielleicht bringt es ja sogar was. Mhm. Also
ja. Genau, das wird halt dann interessant zu sehen sein. Gibt es da schon einen Effekt dann beim nächsten oder übernächsten Turnier dann?
Ja, und vor allem irgendwann sind ja dann auch die alten Helden dann wirklich, also gar nicht mehr irgendwo als Experte oder auch immer wieder als Galionsfigur irgendwie in den Köpfen von einigen Spielern. Wie Hans schon gesagt hat, ich glaube auch, dass einem Jadon Sancho, jetzt ohne ihm zu nahe treten zu wollen, Sir Bobby Charlton relativ wurscht ist. Aber man sieht natürlich vor den Stadien noch die ganzen Statuen, die ganzen Büsten in den Stadien und so weiter.
Da schaut er dann im Zweifel auch nicht drauf, weil er gerade einen Hashtag setzen muss.
Ja, wahrscheinlich. Ich möchte abschließend sagen, ich möchte jetzt nämlich auch so langsam zum Ende kommen, dass ich es schön finde, dass man über so etwas wie das Wembley-Tor diskutieren kann, aber auch mittlerweile vollkommen davon überzeugt bin, dass der Fußball durch Videobeweis und etc. Einfach gerechter wird und es immer noch genügend andere Szenen gibt, über die man diskutieren kann. Sei es jetzt ein Verrückzieher im Champions-League-Finale oder über irgendeinen gesetzten Tunnel irgendwo am Mittelkreis oder wie auch immer. Ich finde, dass da überhaupt nicht der Charme verloren geht. Auch wenn man immer wieder gerne über solche Szenen wie Maradona oder eben auch das Wembley-Tor diskutiert.
Ja, vielen Dank, Olli, dass du uns dieses Thema, also dieses Ereignis so lebhaft präsentiert hast. Ich muss wirklich sagen, ich habe heute nochmal ganz viel mitgenommen, was ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Absolut. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, shame on me, also ich hatte auch gar nicht auf dem Zettel, dass Franz Beckenbauer bei dieser Weltmeisterschaft schon so herausgeragt ist. Also wenn der jetzt zuhört, lieber Herr Beckenbauer, lieber Kaiser,
bitte nicht
das sollte keine Blasphemie sein, aber ich, also das hatte ich nicht auf dem Schirm. Hm.
Nee, also auf jeden Fall, also auch dann viel gelernt, also gerade so diese Umstände dann mal, ich hatte es dann auch, das ist vorhin gesagt, Olli, in den 90ern wurde das Thema dann nochmal hochgejazzt, als es dann neue Videoaufnahmen waren. Ich weiß noch, das war nämlich auch das erste Mal, dass ich überhaupt von diesem Tor gehört habe in irgendeiner Vorberichterstattung. Jetzt endlich der endgültige Beweis, er war nicht drin. Und da dann nochmal diese ganzen Geschichten mit dem Linienrichter und so zu hören, das ist, hat dann auch bei mir jetzt wieder
Erinnerung geweckt. Na, wie heißt er? Weiß es einer von euch noch?
Ja, ich mache es wie Uwe Seeler.
Darüber machen wir dann nochmal eine ganz eigene Folge.
Ja, können uns unsere Zuhörer sonst ja auch schreiben. Vielleicht gewinnen sie was, vielleicht auch nicht.
Die offiziellen oder Linienrichter. Ja, das ist Nachholspiel. Das ist der Podcast, der Sport bzw. speziellen Fußballereignisse nochmal intensiv bespricht. Und wir haben heute viel Neues dazugelernt, haben viel diskutiert. Olli, nochmal vielen Dank. Du hast die letzten Wochen nur im dunklen Zimmer gesessen, während alle Welt draußen die Sonne genossen hat.
Und hat mich auch noch 2 Minuten eben gerade vorbereitet.
Ja, das habe ich erwartet, diese Antwort.
Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen, die wir gerne besprechen sollten oder einfach auch Feedback und uns auch sozusagen den Faktencheck für uns übernehmen wollt, ein bisschen von dem, was ihr heute gehört habt, meldet euch gerne auf entweder per Mail an nachholspiel@gmail.com oder bei Twitter einfach twitter.com/nachholspiel natürlich. Wir freuen uns über eure Zuschriften.
Und wenn ihr vielleicht einen lautlosen Ventilator zu Hause rumstehen habt, bitte schickt uns den zu. Er darf auch gerne etwas größer sein. Dann schwitzen wir auch weniger. Wobei, es ist ein Sport-Podcast, da müssen wir auch mitmachen, oder? Also,
ich habe auf jeden Fall gerade schon Kalorien verbraucht.
Ja, ich brauche eine neue Unterhose. Also,
ich glaube, mit diesen Worten.
Das waren die Abschlussworte.
Ich brauche eine neue Unterhose.
Neue Unterhose.
Das ist der Podcast, der Folgentitel. Alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.